Da sind wir wieder. Der LK ist da. Es geht um Schumann und letzte Woche haben wir auch kurz ein bisschen über Chopin geredet.
Ja.
Da hat mir ein Familienmitglied gesagt, Chopin klinge so, als würde jemand komisch atmen. So, weißt du?
Ja.
Während Schumann eigentlich gleichmäßig mal lauter, mal leiser atmet.
Ja, finde ich gar nicht so falsch, weil Chopin, wenn du das sagst, Chopin litt ja wahrscheinlich an Tuberkulose.
Ja.
So richtig konnte mir
das ist so eine, ja. Was ist das nochmal?
Ich habe mit der Podcast-Ärztin drüber gesprochen, was wohl ein Blutsturz ist im Zusammenhang mit Chopin, weil der hatte wohl auch mal einen Blutsturz. Das ist irgendwie was, wenn man dann läuft, einem Tuberkulose bedingt das Blut aus irgendwelchen Körperöffnungen. Da habe ich auch vergessen zu fragen, was eigentlich genau Tuberkulose ist. Finde ich nochmal raus. George Russell hat übrigens auch Tuberkulose. Kleiner Spoiler für unsere Folge, die vielleicht sich mit George Russell
beschäftigen könnte. Ah, habe ich mir gestern auch reingezogen. George Russell, ganz gute Musik eigentlich.
Ja, aber deswegen fehlt das mit der... Ich glaube, Tuberkulose hat aber irgendwas mit der Lunge zu tun. Oder rede ich jetzt totalen Scheiß? Ist, glaube ich, eine Lungenkrankheit.
Also eine Art Lungenentzündung?
Die Lungentuberkulose ist eine durch Bakterien verursachte meldepflichtige Infektionskrankheit. Gibt es auch nicht Lungentuberkulose? Ja, doch, die meist die Lunge. Genau, es war mir doch, dass das was mit der Lunge zu tun
hat. Okay, ja, da macht es tatsächlich Sinn, dass man so komisch atmet. Und das ist ja tatsächlich vielleicht wirklich in so die Musik eingegangen. Weißt du, er bleibt ja immer lange so stehen, läuft schnell dahin, so in der melodiös.
Ja, genau. Treffpunkt Fermate.
Treffpunkt Fermate.
Aber ich finde, es gibt ja auch diesen... Diesen ganz berühmten, der Trauermarsch, ne, aus der B-Moll-Sonate. Das klingt ja auch wie das, der röchelnde Darth Vader, der so anrückt, wenn man diesen Anfang vom Trauermarsch hört. Ja, finde ich, Kindermund tut Wahrheit kund. Das ist eine ganz gute Beobachtung.
Fand ich auch.
Ja. Das ist natürlich wirklich auch dieses Körperliche bei Chopin. Ne? Dem ging es halt wirklich einfach nicht gut.
Ja.
Der hatte immer Schmerzen, immer Aua. Nee, genau, aber da kann man vielleicht tatsächlich, so was Gesundheitliches sehen, während bei Robert Schumann, wo ein Stück auch mal sehr kurz sein muss und nach 8 Takten schon wieder die nächste Stimmung und so, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine Mischung aus Psychopath und ADHS im Endstadium, was dann schon so in der Musik drin ist, ja.
Wir machen weiter mit den Regeln, oder?
Wir machen weiter mit den Regeln von Schumann. Wäre ja interessant, ob Chopin auch Regeln hat, dann können wir da die mal gegenüberstellen, aber.
Ja, wissen wir nichts zu.
Also, wir sind letztes Mal stehen geblieben bei...
Such es nie in der Fertigkeit, der sogenannten Bravour. Suche mit einer Komposition den Eindruck hervorzubringen, den der Komponist im Sinne hatte. Mehr soll man nicht. Was darüber ist, ist Zerrbild.
Ich verstehe kein Wort. Sorry, ich weiß nicht. Es geht ja gut los. Verstehst du es? Also es geht darum, die Intention des Komponisten ernst zu nehmen, ja?
Ja, das heißt einfach werktreu. Das widerspricht sich natürlich total im Kontext von Jazzmusik. Oder Musik, wo der Interpret selber der Komponist ist. Andererseits könnte man das doch auch vielleicht Bob Dylan mal sagen.
Wie?
Nicht diese ganzen Koloraturen und die Melodie noch mal 10-mal ändern.
Ja, dann einfach mal Blowing in the Wind, so wie es gedacht war.
So wie der Komponist es sich gedacht hat, nämlich der jüngere Bob Dylan.
Ja.
Also ich verstehe das so ein bisschen ein Plädoyer gegen Ornamentierung.
Verstehe, aber Bob Dylan sieht sich natürlich als jemand, der besonders fertig ist. Eine große Fertigkeit in der Melodiegestaltung hat und deswegen möchte er die natürlich auch vortragen. Und er lässt sich ja jetzt nicht von einem Robert Schumann sagen, hallo,
das
sollst du nicht tun.
Wobei die ja eigentlich sehr namensverwandt sind, weil Bob Dylan heißt ja mit bürgerlichem Namen Robert Zimmermann.
Stimmt, ja.
Wir leben in einer Simulation.
Ja. Aber das scheint irgendein Ding zu sein, bei Schumann kommt später auch nochmal diese Werktreue und dass der Komponist irgendwie das Sagen hätte. Da gibt es so ein hierarchisches Gefälle auch so, ne?
Ja, gleich im nächsten.
Betrachte es als etwas Abscheuliches, in Stücken guter Tonsetzer etwas zu ändern, wegzulassen oder gar neumodische Verzierung anzubringen. Dies ist die größte Schmach, die du der Kunst antust.
Ja, das ist so dieses Reinheitsgebot. Das heißt, kein EDM-Remix mehr.
Ja, also... Der Interpret nimmt sich gefälligst komplett zurück hinter der Intention des Komponisten, ja? Also demnach müsste ja auch irgendwie sowas wie Blue Note Plays the Beatles verboten werden. Weil das ist ja, weißt du, wenn da irgendwie Stanley Jordan mit einer 8-12-seitigen Gitarre dann irgendwie Eleanor Rigby spielt oder was?
Ja.
Und dann da abniedelt, deshalb hat sich Paul ja anders gedacht.
Wahrscheinlich kennt Robert Schumann Jacques Lussier nicht. und denkt deswegen, es gibt keine gute neumodische Verzierung. Ja, kein, wir wissen ja, wo es herkommt. Es ist ja klar. Es ist halt ein bestimmter Blick auf Musik. Und natürlich, das kennt ja jeder, vielleicht hat das auch einfach was mit dem Alter zu tun. Robert Schumann ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo das rauskommt, zumindest das Album für die Jugend, wo das auch mit hinten dran hängt, diese Regeln, ist, da ist er 38. Das ist vielleicht auch so ein Lebensalter, wo man dann langsam so anfängt, wenn man dann so ein EDM-Remix hört, zu sagen, ah ja, aber das Original ist viel besser. Ich kann mich erinnern, also ich bin ja, oder wir sind ja Generation I'll Be Watching You von Puff Daddy.
Ja.
Und kannten Every Breath You Take von The Police noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, weil wir Kinder waren.
Ja.
Und ich weiß noch, dass dann so 30-Jährige zu mir sagten, hä, aber das ist ja eigentlich von The Police Every Breath You Take. Das ist ja, ja. Bloß ein Cover. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Energy, oder?
Aber die wussten meistens auch nicht, dass es da um einen Stalker geht.
Meinetwegen. Genau.
ja, das ist so.
Ja.
Es ist kein Liebeslied. Es ist ein Lied über einen Stalker.
Gibt auch deutsche Every Breath You Take, gibt es auch so ein Lied von Grönemeyer. Stalker-Lied.
Echt?
Ja, das heißt Fanatisch.
Ja, ich will dazu nochmal sagen, es gibt auf jeden Fall nach Robert Schumann ein starkes Gefälle zwischen den musikalischen Disziplinen. Der Komponist steht über dem Interpreten. Also der Interpret hat eigentlich keine Freiheit, der hat nichts zu sagen. Der darf nicht mitgestalten, kreativ.
Ja.
Wir als Jazzmusiker können da natürlich nicht zustimmen, das möchte ich aber ganz klar sagen. Also ich meine, das geht ja jetzt nicht, dass man als jetzt irgendwie 160 Folgen Jazz-LK dann sagt, ja, so, ja, ja, bitte, nehmt euch mal ein bisschen zurück in den Solis. Und
Moment, er ja. sagt aber auch, betrachtet es als etwas abscheulich in Stücken guter Tonsetzer etwas zu ändern.
Ja.
Ändert das nicht alles?
Also wie jetzt das Stück Donna Lee ist nicht gut genug, das können wir immer noch auskleiden oder was? Da dürfen wir, weil das noch nicht.
Nee, da ja eben gerade nicht, weil man sagt, er würde jetzt sagen, wenn du jetzt sagst, oh, ich spiele das Thema von Donna Lee, aber da gefällt mir irgendwie die Phrase nicht, da füge ich eine andere ein. Da würden ja auch selbst die meisten Jazzer oder zumindest die puristischen Jazzer sagen, ey Leute, spiel doch einfach Donna Lee.
Ist doch
geil, wie es ist.
Ja, ja, genau. Schumann wusste nicht, dass irgendwann Jazz kommt und dass es dann halt einfach mit eingepreist ist, dass es halt natürlich um den Ausdruck des Interpreten dazwischen geht, also zwischen den Themen, die gespielt wird, die man natürlich aus werktreu dann spielen kann und das auch vertreten kann und so, ist ja in Ordnung. Aber genau, wir können ja jetzt nicht sagen, so, bitte nicht solieren.
Nein, solieren nicht. Ja. Ich glaube auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das gemeint ist, aber es gibt ja immer so Diskussionen um Covern, Interpretationen, wenn man sagt, sing doch einfach mal das Lied, so wie es ist, erstmal, ist auch schön.
Ja.
Nicht so viel Firlefanz.
Ja.
Also die neumodische Verzierung, das ist ja oft so, wenn Sachen dann so barock aufgeplustert werden.
Wegen der Wahl im Studium deiner Stücke befrage Ältere. Du ersparst dir dadurch viel Zeit.
Ja.
Ja, sicher. Stimmt.
Stimmt, ja. Wir haben auch immer gern mit älteren Leuten gespielt. Schon damals als Teenie, mit Harry.
Weißt du noch? Ja, genau. Das sind die Älteren. Ja, es gibt sicherlich auch Ältere, die einem Scheiß erzählen, aber ja. Sollte man machen. Ist immer gut. Geht am Ende doch jeder seinen eigenen Weg, aber kann nicht schaden.
Du musst nach und nach alle bedeutenden Werke aller bedeutenden Meister kennen und lernen.
Alle.
Ja, gut. Jetzt versteht man auch, warum er der Modernen eine Absage erteilt hat, weil er sich mit den ganzen Klassikern auseinandersetzt.
Ja, ich fühle total. Ich kann das total verstehen. Ich bin ja auch so besessen. Ich habe ja auch so dieses von diesem Kanonischen. Ich muss dann auch alles, bevor ich irgendwie mir irgendwie ein Bild machen kann, dann muss ich auch alles von irgendwas gehört haben und so und noch und wo kommt das her und wo kommt das? Ja, also ich verstehe das total. Dass man da total reinkippen kann in das Studium bedeutender Werke.
Es ist nur ein Riesenaufwand.
Ja.
Und ich frage mich manchmal dann, für welche Art von Musiker schreibt Schumann eigentlich diese Regeln? Also Komponisten, Interpreten, Instrumentalisten und so. Weil Instrumentalisten müssen ja auch sehr viel üben. Die können ja jetzt nicht die ganze Zeit Bach hören.
Nein, ist auch wahrscheinlich so. Ich glaube, es ist, wie gefällt, hat das auch ein bisschen was mit dem Alter von Schumann an der Stelle zu tun. Wahrscheinlich der 20-jährige Schumann würde sagen, der alte Schrott muss weg. Ich mache hier, jetzt komme ich. Platz da, jetzt kommen wir.
Die jungen Leute.
Ja, genau. Ja. Sondern ich dann aber an irgendeinem Punkt denkt man ja auch. Haben wir ja auch, dass wir sagen, oh, hier die Musik und die alten Sachen. Ja, das ist der Lauf der Dinge, glaube ich.
Ja.
Lass dich durch den Beifall, den sogenannte große Virtuosen oft erringen, nicht irre machen. Der Beifall der Künstler sei dir mehr wert als der des großen Haufens.
Das ist interessant.
Ja, fände ich auch interessant.
Weil, ich weiß nicht, Also, was ist es denn wert, der Musicians Musician zu sein?
Ja, genau. Er sagt nämlich eigentlich, die Meinung der Kritiker oder der Kollegen ist wichtiger als die der Masse.
Ja.
Und das ist ja ein unaufgelöster Widerspruch bis heute.
Ja.
Dass ja auch gerne mal, wir kennen es ja auch beide, die Kollegen um uns herum, die vielleicht auch etwas erfolgreicher sind beim Publikum als so der Durchschnitt, die ja. Da gibt's dann immer schnell ja auch, wird dann mit den Augen gerollt und werden die Zungen geschnalzt und dann heißt es, das ist ja hier auch so total kommerziell, was der macht. Ja, klar, es ist ja aber auch nicht so gut und es gibt ja zum Beispiel auch Musik, die ist, das versteht die Masse halt nicht. Also es ist, ich find's nicht so einfach.
Ja, ich denke auch mal, es ist ja nun so, also es gibt ja auch eine ökonomische Komponente des Musizierens. Und der Musicians Musician, der kann sich ja oft leider davon überhaupt nichts kaufen. Also,
ja.
Ich weiß zum Beispiel von einem, ich sag jetzt Namen mal so, ja, warum nicht, wer wird den Podcast nicht hören, aber Andy Schauf ist so ein Musicians Musician, würde ich sagen. Den hören alle Leute, die ich kenne, weil ich eigentlich nur mit Musikern rumhänge, fast nur, hören gerne Andy Schauf. Ich gehöre auch dazu. Du auch? Du hörst auch gerne Andy Schauf. Magst du auch gern.
Früh okay, also bin ich jetzt nicht so krass am Dingen, aber ich weiß, was du meinst, es gibt Musicians Musicians.
Ja, Musiker mögen den. Mhm. Und ich weiß aber trotzdem auch von einem Konzert, was gerade abgesagt wurde, weil halt offensichtlich Musiker sich nicht ausreichend viele Tickets kaufen dafür.
Ja, also ich war, finde ich auch gut, bin ich jetzt aber auch nicht irgendwie krasser Fan, hat mich ein Kollege netterweise mitgenommen zu Madison Cunningham in Hamburg in der Fabrik, so eine Singer-Songwriterin, wirklich nicht gut besucht,
ja.
Aber irgendwie 50 Musiker.
Also die im Publikum, ja. Alle mit Plektrum in der Tasche.
Ja, halbe Publikum, Plektrum in der Tasche. Ja. Genau, so ist das manchmal, ja. Keine Ahnung, es gibt, ja.
Also und das ist jetzt mehr wert für Schumann. Also Schumann sagt, so sollte es eigentlich sein. Also das ist mehr wert, als wenn die Fabrik voll wäre.
Ja, vielleicht macht es einen am Ende auch glücklicher. Ich würde das auch hier wieder als offene Frage da stehen lassen. Also es kursierte so einen Ausschnitt. Ich habe das Interview immer noch nicht geguckt, aber hatte ich mir vorgenommen. Flea von den Red Hot Chili Peppers,
ja.
Bekannte Band, Rockband. Solltet ihr mal auschecken.
Genau. Kleine Indie-Band aus
Indien. Da gibt's kursierte nur so einen Ausschnitt von diesem Video im Internet, wo er so in Tränen ausbricht, weil er sagt, er war so gerührt, dass er so den Respekt und die Wertschätzung von Jazzmusikern bekommen hat bei einem Projekt, was er gemacht hat. Es ist natürlich wirklich die Frage am Ende eines, können wir aber noch nicht sagen, aber wenn man kurz davor ist, die Augen für immer zuzumachen und man auf sein musikalisches Leben zurückblickt, ob es dann mehr wert ist, den großen Erfolg gehabt zu haben, aber gehasst worden zu sein oder halt als darbender Künstler zu sterben, aber allseits beliebt zu sein.
Ja, das wer ist weiß schwer, das? Das ist schwer zu vergleichen, weil Flea hat ja das eine. So, ihm fehlte nur noch die Aufmerksamkeit der Jazzmusiker, die er cool findet. Die hat er sich dann mit seinem Soloalbum auch irgendwie zu eigen machen können.
Du weißt doch, was ich meine. Ich will darauf hinaus, dass auch jemand wie Flea, der alles Geld der Welt hat, den das emotional wahnsinnig anrührt quasi von den Künstlern.
Habe ich auch sehr gefühlt. Ich habe mit ihm mitgeweint, weil ich genau weiß, was er meint. Also dass das halt einfach wahnsinnig viel wert ist, wenn halt Leute, die du geil findest, dich auch gut finden, oder? Also Das ist ja irgendwie nachzuvollziehen.
Ja, genau. Aber ist ein guter Gedanke. Oder zumindest ein Gedanke, den man gut weiterdenken kann.
Genau. Dem gegenüber steht halt der ewige Feuilleton-Liebling. Also, das ist ja auch kein Stigma, mit dem man gerne sterben möchte.
Nee, genau. Also, es ist alles hat alles sein Für und Wider. Gut, weiter?
Ja.
Okay.
Alles Modische wird wieder unmodisch. Und treibst du's bis in das Alter, so wirst du ein Gag, den niemand achtet. Ja, das ist gut.
Ja, klar.
Nicht auf jeden Zug aufspringen, lese ich da. Gerade im Alter ist das cringe, wie man so
schreibt. Cringe, habe ich mir auch notiert. Cringe.
Ja.
Ja, cringe. Es ist cringe, wenn alte Leute cringe sagen.
Ja, zum Beispiel.
Aber die jungen Leute sagen wahrscheinlich gar kein cringe mehr, weil die alten Leute alle cringe sagen.
Ja, diese haben jetzt ein ganz krasses Jugendwort des Jahres, Digger. So, wo ich so denke, Alter, yo, Digger. Da kommt ja mal was ganz Neuem an.
Ja, und das finde ich schon wieder cringe, dass du denkst, dass du genauso hip bist und weil du auch mal Digger gesagt hast früher.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Ja, ist klar. Es ist halt peinlich. Keiner mag dies, wenn dann so alte Leute ja irgendwie auf jung machen. Andererseits hatte ich neulich auch eine Diskussion zu. Es ist natürlich auch irgendwie gemein, diese Altersdiskriminierung.
Ja.
Wenn halt 20-Jährige Harley Davidson fahren, dann sagt man, wow, du geiler Draufgänger. Wenn 50-Jährige das machen, sagt man, oh, Midlife-Crisis. Es gibt auch ein Plädoyer dafür, in jedem Alter alles machen zu dürfen.
Ja.
Und keiner. Finde ich interessant, diese ganze, für mich, viele dieser Regeln sind einfach vor allem erstmal Diskussionsgrundlage. Ich will mich da gar nicht auf eine Seite schlagen.
Nö, ich auch nicht.
Aber cringe.
Cringe ist es in jedem Fall, aber da kann man ja auch own.
Ja.
Das muss man eigentlich reclaimen.
Ja.
Den Begriff.
Als alterner
ja. Charakter in der Musikindustrie, muss man sagen. Ja, klar, hab ich cringe.
Ja. Und das macht schon wieder uncringe. Ja. Gibt's auch so eine Simpsons-Folge, wo Marge zu Lisa sagt, ah, du findest mich nicht so bad, glaube ich, sagt sie. Ah, du findest mich nicht cool, aber das ist mir egal, dass du mich nicht cool findest. Und das macht mich schon wieder cool.
Ja, wenn du wüsstest.
Ja. Und Bart rollt mit den Augen. Ja.
Viel Spielen in Gesellschaften bringt mehr Schaden als Nutzen. Sieh dir die Leute an, aber spiele nie etwas, dessen du dich in deinem Inneren zu schämen hättest.
Okay. Das musste ich auch erstmal verstehen.
Ja, habe ich bis heute nicht verstanden. Irgendwie hat's was mit der Regel danach zu tun?
Nee, ich glaube, es hat was damit zu tun, viel Spielen in Gesellschaften. Es geht, glaube ich, um Scheißspielen. Musik machen, die einem missfällt, ist gesundheitsschädigend. So verstehe ich das.
Ja.
Die Frage ist, ob es bei der Musik vielleicht sogar mehr gilt als in anderen Arbeitsbereichen, aufgrund der hohen Identifikation mit diesem Beruf. Man ist ja nie nicht Musiker.
Ja.
Aber trotzdem, man kennt's ja auch aus der Arbeitswelt. Also wenn du halt einen Job machst, den du hast, ist es auch nicht gesund für dich.
Genau. Das ist die Regel, das so könnte man es verstehen, aber jetzt liest doch mal bitte die Regel danach vor.
Versäume aber keine Gelegenheit, wo du mit anderen zusammen musizieren kannst. In Duos, Trios etc. Dies macht dein Spiel fließend, schwungvoll. Auch Sänger akkompaniere oft.
Ja, also begleite, ne?
Ja. Ja.
Also das ist, widerspricht ja aber dem. Also wenn man viel spielt, dann muss man vielleicht auch mal...
Ja,
also,
geht's um die Qualität, ne?
Aber ja, also kannst, man soll viel spielen und Sänger begleiten, aber...
Aber gute Sachen.
Ja,
gute Musik.
Ja, versuch das mal. Aber
ja.
Gut.
Ja, genau. Das. Ich habe das Gefühl, genau, auch da ökonomische Fragen werden nicht gestellt. Aber klar, wir gehen jetzt ab auf die Vocal Session.
Also, man muss sagen, das ist auch im Hause Schumann, dieses Album für die Jugend oder die Kinderszene, als er dann anfing, so diese leichten Klavierstücke zu schreiben,
ja.
Für die Hausmusik ja viel benutzt wurde. Man hat ja damals quasi auch nicht die CD eingelegt, sondern da war dann irgendwie zumindest einige Familienmitglieder, die so halbwegs spielen konnten. Und dann wurde einfach zu Hause was aus dem Notenbuch gespielt, ne?
Ja.
Und dieses Album für die Jugend zum Beispiel, das war halt ein absoluter Smash-It.
Ja.
Und bevor das rauskam, war es finanziell eher nicht so, lief es nicht so gut bei Schumanns. Also da hat, glaube ich, vor allen Dingen Clara die Kohle eingefahren mit ihren Tourneen. Und Schumann hat sich aber auch so Kopisten und sowas geleistet, um da seine Noten
zu Kohle rausgehauen.
Ja, eigentlich. Ja, genau. Also fehlt mir nur ein, wenn du sagst, das Ökonomische wird hier gar nicht betrachtet.
Ja, vielleicht für ihn hat es keine Rolle gespielt. Clara hat die Kohle nach Hause gebracht, er hat es ausgegeben.
Ich unterstelle Schumann auch so eine gewisse Ignoranz als Charakter. Ich glaube, der ist auch so ein bisschen vorne rum, hinten rum. Dass diese ganze Musik ist so ganz innerlich und so und ganz sensibel. Aber es heißt wohl auch, dass seine vier Kinder, die mussten vor allen Dingen immer ganz leise sein, weil Papa komponiert. Also dann war da nichts mit hier Ritter von Steckenpferd und so. Diese lebendige Kinderwelt zu Hause hat wohl so nicht stattgefunden wie in der Musik, sondern die Kinder mussten vor allen Dingen immer so auf Zehenspitzen durch die Wohnung trappeln, weil Papa sich ja beim Komponieren gestört fühlen könnte.
Ja, ich dachte daran, dass ich beobachtet habe in letzter Zeit, dass sich eigentlich viele meiner Kollegen, die so im Musikgeschäft tätig sind, oft darüber beschweren, dass sie eigentlich zu wenig Musik machen oder zu wenig musizieren.
Ja.
So, das hat ja auch was mit Marktgesetzen zu tun. Also manchmal wird davon abgeraten, von deinen Partnern halt bestimmte Sachen zu machen oder anzukündigen, wenn du woanders noch ein Konzert irgendwie Tickets verkaufen willst und. Das halt irgendwie zu einer wahnsinnigen Vorsicht führt, so. Und das meine ich so, diese ökonomische Perspektive, die muss da mitberechnet werden. Also du kannst natürlich zu Hause immer Musik machen und Duos und Trios einladen und so, aber es ist halt, wenn du so tätig bist als Musiker, hast du manchmal ganz schön viele Stimmen, die irgendwie sagen, nee, das jetzt nicht, halt dich da nochmal zurück und so. Wenn du halt so ein eigenes Projekt auch irgendwie vermarkten willst und damit am Start sein möchtest und so.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das sind keine ökonomischen Ratschläge. Ich glaube, das richtet sich natürlich auch viel so an die Ausbildung, an junge Leute.
Ja.
Und ja, also ich verstehe es vor allen Dingen auch einfach als Hinweis, zusammen Musik zu machen und viel Musik zu machen. Und da auch nicht so engstirnig zu sein vielleicht.
Ja. Wenn alle erste Violine spielen wollten, würden wir kein Orchester zusammenbekommen. Achte daher jeden Musiker an seiner Stelle.
Ja.
Auch der Trianglist ist wichtig. Auch der Cajonspieler. Auch die Panflöte. Alles gleich wichtig. Achte sie.
Ja, ich bin ein großer Fan von dem Satz, zu viele Generäle, zu wenig Soldaten. Absolut richtig. Wenn alle erste Violine spielen wollten, würden wir kein Orchester zusammenbekommen. Genau, es gibt verschiedene Aufgaben.
Kann nicht jeder Stürmer sein?
Kann nicht jeder Stürmer sein.
Auch mal jemand in die Abwehr.
Genau, absolut richtig.
Liebe dein Instrument, halte es aber nicht in Eitelkeit für das Höchste und Einzige. Bedenke, dass es noch andere und ebenso schöne gibt. Bedenke auch, dass es Sänger gibt, dass im Chor und Orchester das Höchste der Musik zur Aussprache kommt.
Ja, Ich höre da auch so diese Altersmilde raus, langsam, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich auch, glaube ich, so als junger Mensch, mich habe auch wirklich so blenden lassen von, oh, da steht jemand vorne im Rampenlicht und so. Und so, tatsächlich, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mal dachte, oh Gott, in einem Opernchor zu singen ist ja das Langweiligste von der Welt. Dann darf man ja nie eine Rolle singen und so. Aber nee, es sind auch alles wichtige Tätigkeiten und ich glaube, es gibt auch Leute, die auch mehr Freude haben an Sachen, die vielleicht auch nicht in der ersten Reihe sind.
Ja.
Wenn es jetzt um Chor und Orchester geht. Und ja, aber eigentlich geht es hier um diese Instrumentenfixierung, ne?
Genau, also das hatte er vorher auch schon mal drin. Wer sein Instrument für das einzig wahre hält, ist, würde ich sagen, eh kein guter Musiker.
Ja, nervt auch. Ich erlebe das auch, also haben wir, glaube ich, auch in der Snob-Folge schon mal drüber geredet. Ja. Es gibt so Instrumente, die haben so eine ganze Welt um sich rum. Na, Pianisten sehe ich auch die Tendenz, dann wird auch sehr viel selber...
Hängst halt zu viel mit mir rum.
Ja, also es, aber auch bei so, da wird auch viel so ums Klavier, weil Klavier natürlich auch so alleine funktioniert.
Ja.
Es wird dann, geht's dann immer viel Klavier. Aber ich erlebe das auch bei Schlagzeugern. Das ist halt kein richtiges Musikinstrument, deswegen ist, fällt das so ein bisschen raus. Aber auch Gitarre ist ja auch so eine hermetische Welt. Also wenn man einmal so in Gitarren-YouTube drin ist, oder früher auch so Gitarrenzeitschriften und sowas, da geht's immer nur Gitarre. Wer spielt da Gitarre? Was macht da die Gitarre? Also es gibt so auch Instrumente, die sind eher einladend für so Instrumentenfixierung.
Ja.
Oder Eitelkeit. Ich glaube, das geht den so Leuten, die Fagott spielen, eher nicht so.
Ja, gut. Gibt da natürlich auch weniger Vorbildfunktionen oder beziehungsweise gibt ja jetzt nicht so viele Fagottisten, bei denen du dir ein solches Gehabe abgucken könntest, was es ja bei, unter Gitarristen gibt es ja schon so oft so, sag ich mal, ein Gehabe. Also, oder unter Pianisten auch. Also das, die Tendenz ist ja tatsächlich da, dass diese Instrumente dazu gebraucht werden könnten, sich da im Vordergrund zu spielen oder so.
Ich glaube nur, es gibt Instrumente, die, da ist man automatisch mehr Teamplayer.
Ja.
Also als Bariton-Saxophonist oder wenn du Posaune spielst, dann spielst du einfach viel im Satz, du spielst viel in Ensembles und so.
Ja.
Und bist nicht so sehr Solist und so, ja.
Wenn du größer wirst, verkehre mehr mit Partituren als mit Virtuosen.
Ja. Ja, wiederholendes Plädoyer gegen Show-Off, ne? Hat er ja jetzt schon öfter Verzierung und alte Meister und kein Blendwerk und so.
Ja, also auch da würde ich sagen, ja, da gab es noch keinen Jazz, weil so mit guten Instrumentalisten rumhängen ist ja auch, erweiternd. Ja, so.
Genau, klar. Ja. Aber wenn du das jetzt überträgst auf Jazz, würde man ja vielleicht auch sagen, verkehre mehr mit Partituren als mit Virtuosen, wenn jetzt jemand nur irgendwie den neuesten, wildesten Fusion-Kram hört, zu sagen, ey, hör doch mal Louis Armstrong, hör doch mal rein.
Ja.
So kann man das vielleicht auf heute ummünzen.
Ja, ich höre nur Fusion.
Ja, ich auch.
Ja, kein Bock auf Louis Armstrong. Ich höre nur Fusion den ganzen Tag. Und ich höre eigentlich nur auf die Gitarre auch.
Ja.
Der Bass macht's mir scheißegal.
Ja. Auch geil.
Ja.
Ja.
Spiele fleißig Fugen, guter Meister, vor allem von Johann Sebastian Bach. Das wohltemperierte Klavier sei dein täglich Brot. Dann wirst du gewiss ein tüchtiger Musiker. Okay, also fühlen wir natürlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Da ist tatsächlich interessant, dass ja Schumann auch, Schumann hat im Album für die Jugend hinten auch, da ist auch eine kleine Fuge drin, die heißt Kleine Fuge, genau. Oder, und aber auch viel Musik bei Schumann ist wirklich so choralartig. Also der hat da einen starken Bezug zu. Also ich finde zum Beispiel, ich finde wirklich schön dieses Silvesterlied. Das ist, na, da hört man es schön. Ja. Schon, ne? Da gibt es schon eine große Liebe zur Kirchenmusik. Und nicht vergessen, das wohltemperierte Klavier ist auch ein pädagogisches Werk, so wie das Album für die Jugend.
Ja.
Also das hat Bach wirklich das ist zu Studienzwecken geschrieben. Das ist kein künstlerisches Werk in dem Sinne.
Ja, ich kann es total nachvollziehen. Ich würde sagen, leider bei mir vernachlässigt Bach gespielt in den letzten Jahrzehnten. Aber während meines Studiums habe ich durchaus echt viel Bach gespielt. Musste das dann ja auch immer abliefern dann bei den Prüfungen und so. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn man regelmäßig und viel Bach spielt, dass man so denkt, so ja, mehr musikalische Erkenntnis geht eigentlich nicht. Also auf jeden Fall schwer zu erreichen. Man hat so ein Gefühl von so einer Übersicht.
Ja, wohltemperierte Klavier ist natürlich auch genial, weil... Also Fugen sind auch einfach mit das Schwerste, was man auf dem Klavier machen kann, weil man ja wirklich vier Stimmen auf zwei Hände verteilt und es ist oft scheiße zu lesen. Es sind blöde Fingersätze und so.
Ja.
Gut, jetzt sind wir auch sehr klavierspezifisch. Ich glaube, auch für jedes Instrument ist sicherlich auch, kann das nicht schaden. So, es bleibt so eine starke Basis für abendländische Musik. Genau, da habe ich noch eine Notiz mehr gemacht, nämlich, was wäre denn heute sowas wie das wohltemperierte Klavier? Weil klar, für Schumann ist das wohltemperierte Klavier was aus seiner Zeit. Wäre das heute irgendwie so Standards üben für Jazzmusiker?
Ach so, naja, das wohltemperierte Klavier ist ja immer noch das wohltemperierte Klavier.
Genau, richtig. Nur ich habe gedacht, da müssen wir uns jetzt ja nicht überhöhen. Also fand ich auch quasi affektiert. Da gab es auch mal so ein Rick Beato-Interview mit Sting und wie heißt sein Gitarrist?
Patrick, wie heißt denn der nochmal?
Jetzt schreien die Leute am anderen Ende.
Der spielt dann auch so Blackbird mit einer akustischen Gitarre da.
Die Viola will ich sagen, ist natürlich Quatsch. Der heißt Dominic Miller, Verzeihung.
Dominic Miller, genau.
Genau. Sie sagt, oh, every day I play a little bit of Bach. Also ist ja, wenn man ehrlich ist auch ganz schön affektiert. Jo. Also für Jazzmusiker wäre es ja wirklich Bebop Heads, Ornithology, Donnelly, sowas üben.
Über Blues spielen können.
Standards oder? Üben, ja. Rhythm Changes. Für Popmusiker wäre es Beatles, so Classic Songwriting auschecken. Genau.
Gibt's da so einen Kanon für in der Popdidaktik?
Ich habe nur überlegt, wenn du jetzt, keine Ahnung.
Bei dem Jazz hast du jetzt gesagt und das stimmt ja. Aber ich kenne mich da nicht aus, ob es so eine akademisierte Pop-Didaktik gibt, die das auch vorgibt.
Es gibt ja mittlerweile ganz viele so Pop-Schulen. Schreibt uns das mal bitte, falls ihr auf so, ich weiß ja jetzt, die eine oder andere studierte Person hört ja diesen Podcast, falls ihr auf so einer Pop-Schule wart, Pop-Akademie oder so.
Ja, was da der Kanon ist.
Genau, würde mich mal interessieren, gibt es da sowas wie so ein Kanon? Was wird dann so erste Stunde Yesterday analysiert oder sowas? Ja. Wäre interessant, genau. Ja, weil natürlich ist Bach heute nicht mehr. Da kam ja auch noch mal viel danach. Wir müssen jetzt auch nicht so schlau tun, als ob wir so 300 Jahre alte Sachen immer noch jeden Tag studieren würden.
Nö, wie gesagt, vernachlässigt. Ich nehme es mir gerade in diesem Moment auf jeden Fall wieder vor, ganz viel Bach zu spielen.
Jeden
Everyday. Everyday. Everyday.
Okay.
Suche unter deinen Kameraden, die auf die mehr als du wissen. Deswegen hänge ich ja so gerne mit dir rum, genau, Felix. Weil klar. Du so viel weißt.
Ja. Ja. Das ist Knowledge-Sucking immer gut, ja. Sich an die Schlauen halten. Macht Sinn. Ja. Was soll man dazu sagen?
Ja.
Immer Podcasts hören, wichtig. Ging ja früher nicht, genau. Aber jetzt, genau.
Ich war ja bei Mayhem am
oh ja, gut.
Am Sonntag.
Gut.
Und da gibt es ja so viele Gerüchte drüber, über diese Band. Da habe ich mich tatsächlich mit jemandem getroffen danach, um noch mehr herauszufinden, also über die Geschichte dieser Band, gut. Und so.
Metal-Spezial, sehr gut.
Ja. Machen wir irgendwann nochmal ein bisschen was über.
Ja, gut. Ja,
über Black Metal, was da los war in den 90er Jahren.
Das wird so, wenn der AK Jesse Black Metal vorgemacht hat, dann weißt du, sind wir full circle. Sehr gut. Ja. Genial. Oh, jetzt wird's aber interessant. Das widerspricht jetzt vielem, was er vorher gesagt hat.
Von deinen musikalischen Studien erhole dich fleißig durch Dichterlektüre. Ergehe dich oft im Freien.
Ist Dichterlektüre Mitte des 19. Jahrhunderts, ist das heute Netflix?
Ja.
Habe ich mich gefragt, habe ich aufgeschrieben?
Naja.
Ich glaube, Zerstreuung?
Nein, ich glaube, es geht eben immer noch um gute Kunst, aber halt nicht Musik. Also natürlich nicht Netflix, sondern du liest natürlich dann ein Buch oder so, oder?
Ja.
Und du machst Sport.
Ja, und draußen. Also, ja, genau. Ja.
Also schön joggen gehen immer und so. Da machen wir ja.
War ich gestern. Es hat ja in Hamburg sehr, sehr lange geschneit.
Ja.
Und ich muss ja jetzt auch erst wieder rein.
Ja.
Weil ich wochenlang aussetze.
Sehr gut, aber, das sagt man Bescheid. Können wir bald beim Joggen wieder telefonieren, das ist gut.
Ja, das ist gut. Und ich bin auch an deinem Elternhaus vorbeigelaufen. Herrlich.
Wirklich?
Ja, da gibt es Routen, da laufe ich dann immer. Und dann muss ich jedes Mal an dich denken.
Ja, schön.
Genau, also, so ist das im Podcast hier. Erholt euch im Freien.
Ja.
Ja, nächste Regel finde ich sehr gut, da verstehe ich nicht. Was, also das ist ja eine Frage.
Von Sängern und Sängerinnen lässt sich manches lernen. Doch glaube ihnen auch nicht alles.
Ja, so was nicht? Was? Das habe ich mir auch geschrieben. Was glauben wir denen denn nicht?
Ja, du scheinst ja eine Antwort auf die Frage
zu haben. Nein, eben nicht. Nein, völlige Ratlosigkeit. Ja, also ich verstehe, Sängerin lässt sich manches lernen.
Gibt ja hohe Stücke auch Sänger.
Ja, ist ja auch richtig.
Er hat ja vorher schon von Chorälen berichtet und so, dass man oft die auch begleiten soll und so. Ja, halt so. Ich würde sagen, was ja von Sängern und Sängerinnen auch erstmal auf jeden Fall zu lernen ist, ist der Zugang zum Publikum. Weil es so unmittelbar, also es wird ja unmittelbar erlernt, dieses ich singe das Publikum an, ich schaue ins Publikum und so. Da muss ich wirklich sagen, da gehe ich auch nach wie vor immer noch in die Knie, wenn ich sehe, wie die damit umgehen und so.
Genau. Ja. Auch das sich nackig machen. Also es ist, finde ich nach wie vor, es ist einfach viel intimer und erfordert viel mehr Mut, irgendwie vor Leuten zu singen.
Ja.
Also solistisch zu singen, als ein Instrument zu spielen. Das geht mir bis heute so, dass ich da höchsten Respekt vor habe.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall lernen. Was man auch von Sängern lernen kann, finde ich, das habe ich oft in Bands erlebt, dass so die Leute, die gesungen haben, gerade wenn es so ums Schreiben und oder ums Arrangieren gehen, auch wenn die jetzt nicht die ausgechecktesten instrumentalen Fähigkeiten haben, gerade so dieser natürliche, sage ich mal in Anführungszeichen, Zugang über die Stimme oft dazu führt, dass ich dachte, wow, das ist eine tolle musikalische Idee, da wäre ich nie drauf gekommen.
Ja.
Und das schiebe ich schon auch oft auf dieses Vokale.
Ja. Und was glauben wir Ihnen nicht?
Ja, was glauben wir Ihnen nicht? Tempo? Ob der Capo an der richtigen Stelle ist?
Ja.
Tonarten? Weiß ich nicht. Was glaubt man Ihnen nicht?
Was glaubt man Ihnen nicht?
Oder ist das überhaupt so ein bisschen misstrauisch sein, weil das ja oft die Stars sind? Deswegen Armlänge Abstand?
Appelliert es so an die eigene Zuversicht, vielleicht dann doch musikalisch doch eine größere Übersicht zu haben oder so als Instrumentalist oder so?
Weil die doch nicht alles können.
Ja, ja. Nur weil sie so selbstsicher wirken. Und was sie auch, also weil sie so einen guten Zugang haben zum Publikum, ja. Und so, heißt das nicht, dass du ihnen alles glauben musst, sondern du kannst auch auf deine eigenen Fähigkeiten vertrauen.
Ja.
Kannst ihnen auch mal widersprechen, wenn sie sagen, hier D-Moll, D-Dur oder was.
Nee, ja.
Ist eigentlich F. Also,
keine Ahnung. Ja, könnte sein. Okay.
Hinter den Bergen wohnen auch Leute. Sei bescheiden. Du hast noch nichts erfunden und gedacht, was nicht andere von dir schon gedacht und erfunden. Und hättest du es, so betrachte es als ein Geschenk von oben, was du mit anderen zu teilen hast.
Ja, schließt total an die nächste.
Ja, es geht hier darum, sich nicht für genial zu halten. Ne? Du,
genau.
du bist nicht genial, das ist doch genau. Blödsinn.
Demut, jeder hatte schon mal die Idee.
Oder dieser Anspruch, etwas Neues zu erfinden, das ist ja noch bekloppter.
Ja.
Also, aber ich muss sagen, ich habe immer wieder mit Künstlern zu tun gehabt, die von diesem Gedanken besessen waren.
Dass sie einen Akkord erfunden
dass
haben.
Dass sie etwas komplett Neues erfinden können. Also es kann ja sowieso nicht geplant werden, aber der Gedanke ist doch ihnen manchmal so eigen, weil das ja sowieso erst höchstens retrospektiv von außen bewertet werden kann.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber genau, ich habe hin und wieder, es gibt so Leute, die das irgendwie in sich tragen, diesen Gedanken, ich kann hier doch was komplett Neues schaffen und mein Genius muss hier präsentiert werden.
Das Studium der Geschichte der Musik, unterstützt vom lebendigen Hören der Meisterwerke der verschiedenen Epochen, wird dich am schnellsten von Eigendünkel und Eitelkeit kurieren.
Ja.
Das ist irgendwie ja dasselbe. Das ist ja das, also das bezieht sich eigentlich auf die Regel vorher. Im Englischen sagt man ja, we are standing on the shoulders of giants. Und so ist es ja.
So ist es ja auch. Und deswegen seid ihr, liebe Impros da draußen, die uns immer treu zuhören, ja auch fein raus, weil ihr einfach dem LK zuhört. Denn wir sind ja eigentlich dafür verantwortlich, das Studium der Geschichte und Musik. Das ist ja etwas, das wir hier aufbereiten.
Ja.
Für euch. Und das hält euch von der Eitelkeit fern.
Ja.
Ich glaube, ich muss mal ein paar Sprachübungen nochmal machen. Mama, machst du Mango? Eine schöne
Mama, magst
tschechische
du Mango? Schöne tschechische Stretch-Jeans.
Dinge, die die DDR betreffen.
Ja.
Ja.
Dinge, die die DDR betreffen.
Ein schönes Buch über Musik ist das Überreinheit der Tonkunst von Thibaud. Lies es oft, wenn du älter wirst.
Du hast es ja wahrscheinlich gelesen, oder?
Also Anton Friedrich Justus Thibaud, ich habe mir das PDF runtergeladen. Es ist leider in diesen alten Buchstaben, die ich nur noch vom Titel des Hamburger Abendblattes kenne. Ja, sieht erstmal gut aus, hat so einen szenischen Einstieg, aber ich habe es mehr als drei Sätze habe ich nicht gelesen, kann ich okay. Nichts zu sagen.
Ja, ich auch nicht.
Okay.
Kenne ich nicht.
Ja.
Gehst du an einer Kirche vorbei und hörst Orgel darin spielen, so gehe hinein und höre zu. Wird es dir gar so wohl, dich selbst auf die Orgelbank setzen zu dürfen, so versuche deine kleinen Finger und staune vor der Allgewalt der Musik.
Na gut. Ja, es ist, glaube ich, in meinem Leben nicht oft vorgekommen, dass ich mal an so einer Orgel saß. Vor allem in der Kirche nicht. Ich glaube, ich saß nur an so einer Attrappe.
Wir waren doch in Lettland, war das
ja, so eine Orgel. Ja, daran musste ich auch gerade denken.
Ja.
Da haben wir Orgel gespielt, richtig, ja. Genau.
Aber das war auch nicht so eine richtig fette, das war war das auch nicht so.
Und das größte Klavier der Welt auch, ja.
Ja.
Wo war das denn? In Lettland? In Ventspils.
Ventspils. Ja, ich hatte Jonas Kannenberg, schöne Grüße. Der Freund von mir aus meiner Jugendzeit, lange, ganz lange nicht gesehen. Ich glaube, der ist mittlerweile auch irgendwo Kantor.
Ja.
Der war Pastorensohn und hatte so eine Orgel. Und wenn man selber so 14, 15 ist und dann mal so, also weil sein Vater war der Pastor, dann mal an so einer Orgel sitzen kann und da so das so ganz direkt erlebt, das hat schon was Beeindruckendes.
Ja.
Ja, auch Orgel hören sicherlich. Man muss es im Kontext der Zeit sehen. Es gab in dieser Zeit gar nicht so viele Orte, wo man Musik hören konnte. Und die Kirche ist, das ist einfach so ein Appell von wegen, geh nochmal in die Kirche. So wie wir vielleicht heute sagen, geh nochmal in den Club.
Genau, aber jetzt wird dann auch gesagt, setz dich doch mal an die Orgelbank und so. Ich meine, das ist, da steht ja der liebe Gott vor oder zumindest der Kantor oder wie heißt der für die Musik zuständig ist, vielleicht einfach der Pastor oder
Ja, sagt, der Kantor. Nein. Ja. Was ich mich gefragt habe, das sagt ja auch so ein bisschen, ey, so eine Orgel, das ist nochmal was anderes als so ein Klavier zu Hause. Ich habe mich gefragt, ob wenn man das auf heute übersetzt, wenn man so sagt, ey, der Lambert, der hat einen Profit. Also wenn du den mal unter deine kleinen Finger kriegst, dann staunst du wirklich von der Allgewalt der Musik. Oder wenn jemand sagt, hey, der hat einen Fender-Amp, der ist richtig laut, dreh den nochmal auf, hör dir das mal an. Ich finde eher den Gedanken interessant zu sagen, ey, okay, check doch mal so Klang ab.
Ja, er scheint auf jeden Fall von Orgelmusik ganz besessen zu sein.
Ja.
Versäume keine Gelegenheit, dich auf der Orgel zu üben. Es gibt kein Instrument, das am unreinen und unsauberen in Tonsatz wie im Spiel allzu gleich Rache nähme als die Orgel.
Ja.
Also sie ist entwaffnend. Wenn du es nicht drauf hast, zeigt es dir dieses Instrument wie kein anderes, oder was?
Ja, kann auch jeder zu Hause mal nachüben, auf so einem Klavier so ein paar Akkorde hinlegen. Ja. Gerade mit, wenn die gefilzt sind, ist irgendwie dankbar. Also wenn ich mich jetzt ans Klavier setze und mit einem nicht so reinen Tonsatz hier so vor mich hin. Wenn ich jetzt allerdings dasselbe auf der Orgel mache, dann muss ich halt wirklich da geht halt nichts, genau, da muss der Tonsatz rein sein. Da muss man sich ein bisschen besser überlegen, welche Töne man spielt. Weil die haben Oktaven drin und die sind also.
Ja, es kann gut sein, aber ich habe schon auch das Gefühl, das wird aus einer sehr privilegierten Perspektive geschrieben, denn der tut ja gerade so, als hätte man überall die Gelegenheit, halt diese Orgel zu spielen. Also die Dinger sind immer abgeschlossen, soweit ich das eigentlich mitbekommen habe. Wahrscheinlich, weil gerade so viele Leute diese Regel hier kennen und halt eigentlich gerne sich an diese Orgeln setzen würden, schließen sie diese Dinger immer ab. Und er tut ja so, also ich weiß ja nicht, vielleicht war das im 19. Jahrhundert noch anders, da konnte man einfach in eine Kirche gehen.
Einfach
konnte
man einfach jede Kirche reingehen, hallo.
Ich los ging's, ja, hallo. Tag. Schon mal gehört, Schumann, ich würde jetzt gern. Ja.
Ibims. Lass mich ran, Kollege. Jetzt ich. Jetzt kommen wir. Ja, aber beiß dich nicht so an der Orgel fest. Ich glaube, es ist einfach, das ist tatsächlich, also klar, stehende Töne verzeihen weniger Reinheit. Das ist, kann ich auf Synthesizer spielen, auf Bläsersätze, kann ich das alles übertragen.
Ja.
Weil mal so ein kleiner Akkord auf der Ukulele, der verzeiht mehr.
Singe fleißig im Chor mit namentlich Mittelstimmen. Dies macht dich musikalisch.
Ja, ist klar.
Ist klar, ich liebe Backing singen. Das wäre mein Steckenpferd, könnte man auch sagen.
Ja, mach ich Ritter von Steckenpferd immer noch. Sehr beliebtes Schumannstück.
Muss ich wirklich sagen, gerade das Singen von zweiten und dritten Stimmen, das liebe ich wirklich.
Ist halt auch sackschwer, muss man sagen. Also es gibt eine Hauptstimme, man muss selber eine Stimme dazu halten.
Ja.
Ja, und die auch gar nicht so natürlich ist. Die klingen ja auch oft ein bisschen merkwürdig, so Mittelstimmen. Also ja, klar. Ist ja völlig klar.
Herrlich. Gerade gestern war ich im Studio, habe ganz viel für so Techno-Band.
Du singst jetzt Chöre für Techno-Bands.
Hab ich eingesungen,
ja. Interessant.
Ja, ich gemacht. War toll. Gerade die zweiten und die dritten, die Mittelstimmen. Was heißt denn aber musikalisch sein? Du bist es nicht, wenn du die Augen ängstlich auf die Noten gerichtet dein Stück mühsam zu Ende spielst. Du bist es nicht, wenn du, es wendet dir jemand etwa zwei Seiten auf einmal um, stecken bleibst und nicht fort kannst. Du bist es aber, wenn du bei einem neuen Stück das, was kommt, ungefähr ahnest, bei einem dir Bekannten auswendig weißt, mit einem Worte, wenn du Musik nicht allein in den Fingern, sondern auch im Kopf und Herzen hast.
Ja, da wiederholen wir uns so ein bisschen, ne? Da sind wir so ein bisschen wieder am Anfang.
Ja.
Vorstellungskraft, Gestaltung, inneres Hören.
Auswendig lernen.
Auswendig
lernen. Ein kleiner Appell hier ans Auswendig lernen, vielleicht blind spielen, so hat es Fred Hirsch mir damals auch beigebracht, spiel einfach mal blind.
Ja.
Und so. Dann fühlst du es.
Ja.
Wie wird man aber musikalisch, liebes Kind? Die Hauptsache ein scharfes Ohr, schnelle Auffassungskraft kommt, wie in allen Dingen, von oben. Aber es lässt sich die Anlage bilden und erhöhen. Du wirst es nicht dadurch, dass du dich einsiedlerisch tagelang absperrst und mechanische Studien treibst, sondern dadurch, dass du dich in lebendigem, vielseitigem musikalischem Verkehr erhältst. Namentlich dadurch, dass du viel mit Chor und Orchester verkehrst.
Ja,
Schumann setzt also ganz klar auf das Miteinander musizieren und nicht dieses in der Kammer die ganze Zeit irgendwelche Beats bauen und so.
Ja.
Pattern üben.
Genau. Wasser auf unsere Mühlen, ne, eigentlich? Ja.
Mach dich über den Umfang der menschlichen Stimme in ihren vier Hauptarten frühzeitig klar. Belausche sie namentlich im Chor. Forsche nach, in welchen Intervallen ihre höchste Kraft liegt, in welchen anderen sie sich zum Weichen und Zarten verwenden lassen.
Ja. Also, hier geht es um die
vier Hauptarten.
Die vier Hauptarten und auch darum rauszufinden, wo welche Instrumente wie kräftig klingen, glaube ich auch, oder?
Ja, es geht jetzt erstmal um Chor, aber ich glaube, genau, das lässt sich sehr gut übertragen auf Instrumente. Die vier Hauptarten, damit ist natürlich gemeint Bass, Tenor, Alt, Sopran. Also die meisten Chorsätze sind ja so S-A-T-B.
Ja.
Sopran, Alt, Tenor, Bass gesetzt. Genau, und dann soll man, glaube ich, auch ungefähr eine Vorstellung von haben, wie hoch ist was, wo liegt das, was sind so die klanglichen Fähigkeiten.
Genau.
Gibt es dann ja auch beim Arrangieren. Ist ja aber heute dasselbe, selbst in digitaler Musikproduktion zu wissen. Ah, wo benutze ich denn jetzt hier den Prophet Synthesizer und wo den Juno und wo den Moog und was sind so die Stärken und warum klingt das nicht gut? Vielleicht muss da was eine Oktave höher. Ja, genau.
Genau, also digitale Musikproduktion, da ist sie mal wirklich von Vorteil. Ich habe zum Beispiel nämlich gestern mitbekommen, wenn ich zum Beispiel oben hier nicht so gut, nicht so kräftig bin. Ich bin nicht so kräftig, wie vielleicht, da bin ich schon lauter. Oder kann vielleicht sogar noch mit Bruststimme singen oder so. Aber, und man möchte
ich
halt.
Ich habe dich wirklich noch nie mit Bruststimme singen hören.
Ja, sorry. Ja, ist nicht meine Stärke, habe ich gestern auch mal gemacht. Ja. Aber dann kann man es ja einfach machen, das ganze Stück pitchen. Und dann singst du es halt mit Bruststimme ein, sodass du halt den gleichen Klang oben hast und so. Also, wäre ich nicht drauf gekommen vorher, ist genial.
Ja.
Wird offensichtlich ganz oft gemacht und so einfach, um halt alle Stärken auszunutzen.
Ja, es gibt ja auch seit ein paar Jahren so ein Plugin, der Little Alter Boy heißt der, glaube ich, von Soundtoys. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, eine Stimme zu pitchen, ohne dass sie wie Mickey Mouse klingt. Also man dreht da die Formanten, also so die, ich weiß nicht genau, was das ist, irgendwelche Informationen in der Stimme, die für die den Klang verantwortlich sind, die dreht man dann wieder runter, sodass man wirklich die Illusion erzeugen kann, man singt mit derselben Stimme in verschiedenen Tonhöhen.
Höre fleißig auf alle Volkslieder. Sie sind eine Fundgrube der schönsten Melodien und öffnen dir den Blick in den Charakter der verschiedenen Nationen. Ah, hätte ich doch diesen Volksmusik-Sampler von Gerrit doch behalten sollen.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, wie findest du das?
Ja, erstmal richtig. Also es muss ja auch einen Grund geben, warum bestimmte Melodien immer weitergegeben werden, also ohne Noten. Also sie lassen sich halt gut einprägen, erlernen und spielen. Das ist so, sozusagen ja die Hits. Die haben Grund dafür, warum so Leute Melodien Jahrhunderte überdauern. Oder?
Absolut. Genau, man muss sagen, das ist ein bisschen natürlich im Kontext der Zeit zu verstehen, der Charakter der verschiedenen Nationen, da würden wir heute vielleicht auch anders drüber denken oder man würde da anders drüber sprechen.
Ja.
Aber natürlich 1848, als das Album für die Jugend rauskommt, da sind wir wirklich mitten in nationalen Bewegungen in ganz Europa. Und was dann kurz danach passiert, sind ja tatsächlich so nationale Schulen in der Musik.
Ja.
Das ist so Edvard Grieg aus Norwegen. Smetana aus, was ist das, Tschechien, Dvorak und so, ne? Genau, also das ist auch tatsächlich so zu verstehen, also dass quasi diese Bewegung der Nationalstaaten auch sehr verbunden ist dann tatsächlich mit nationalen Bewegungen. Da haben wir heute einen anderen Blick drauf, aber für die Zeit ist das quasi progressiv.
Mhm. Also dass man diese Komponisten auch immer mit irgendwelchen Nationen verbindet.
Genau.
Chopin ist eigentlich polnisch, aber irgendwie auch französisch, wissen wir nicht so genau, aber die Polen finden es sehr polnisch.
Na, wissen wir also insofern, was das Chopin ist ist Pole, ist aber, als die Russen in Polen einmarschiert sind, glaube ich 1830 oder so, ist er nach Paris übergesiedelt und hat da dann die zweite Hälfte seines Lebens verbracht. Er ist ja, glaube ich, mit 38 gestorben oder sowas.
Ja.
Aber da gibt es ja auch dann, glaube ich, Revolutionsetüde und so und natürlich diese ganzen Polonesen und Mazurkas und so. Da gibt es halt quasi Polonaise Polen, ne? Also da gibt es quasi auch einen Bezug auf polnische Volksmusik und so. Das ist schon dann wichtig in der Musik des 19. Jahrhunderts. Bist du wieder Fjord Jazz?
Ja.
Edvard Grieg, Fjord Jazz Vordenker.
Ja.
Keine Ahnung, ja.
Übe dich frühzeitig im Lesen der alten Schlüssel. Viele Schätze der Vergangenheit bleiben dir sonst verschlossen. Okay, was ist das genau? Das ist so Kirchenmusikskrams, oder? So alte Schlüssel?
Ich kenne das manchmal. Also so, das schmerzt mich tatsächlich auch, wenn ich so Partituren lese. Altschlüssel muss ich abzählen.
Ja.
Also wenn ich jetzt Bass- oder Violinschlüssel lese, dann sehe ich, welcher Ton da steht.
Ja.
Wenn da ein Altschlüssel ist, weil die auch irgendwie so blöd um eine kleine Septime tiefer ist als ein Violinschlüssel, also wo man auch denkt, dann macht doch einfach eine ganze Oktave, ich kann es nicht intuitiv erfassen. Hm. Das ist, glaube ich, damit gemeint. Und es ist auch tatsächlich gerne so, dass so Kontrabass-Solo-Literatur auch gerne mal im Tenorschlüssel ist. Muss ich auch abzählen. Nervt.
Ja, genial ist natürlich der C-Schlüssel, weil den kann man ja immer da platzieren, wo das C dann sein soll, oder?
Ist C-Schlüssel nicht Violinschlüssel? Oder ist das
G-Schlüssel? Nee, es gibt nochmal so einen C-Schlüssel, so einen, der sieht so aus, so zwei Cs machen die so übereinander.
Okay.
Und ich glaube, in dieser Linie, die dazwischen ist, ist dann immer das C.
Achso, ist das nicht das, was der Altschlüssel ist? Der Altschlüssel?
Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, ja, genau.
Ja.
Aber den kann man verschieben irgendwie.
Ja, den kann man verschieben, genau. Den kann man verschieben.
Achso,
genau.
Dann
ist
es der vielleicht.
Das ist dann,
okay. Wir sind echt Profis, ey.
Der Altschlüssel, eine Terz höher, ist dann der Tenorschlüssel.
Ja.
Das sieht auch total kacke aus. Hasse ich. Aber danke, Schumann, dass du mir nochmal darauf hinweist.
Ja, genau. Also uns bleibt offensichtlich einiges verborgen.
Ja.
Achte schon frühzeitig auf Ton und Charakter der verschiedenen Instrumente. Suche ihre eigentümliche Klangfarbe, deinen Ohr einzuprägen. Da werde ich noch besser werden drin. Also gerade beim Arrangieren, das habe ich jetzt gemerkt beim letzten Album, ich arrangiere oft bei der Aufnahme, weil ich dann mir wie vorspielen lasse, so hier, wie klingt das Instrument da? Und dann fange ich von da an, mir Dinge auszudenken. Und ich würde eigentlich gerne den Schritt vorher auch machen, dass ich weiß, ah, okay, da ist es kräftig, das Saxophon, das kennt alt oder ist besonders kräftig. Da möchte ich das dann quasi eigentlich vorbereitet haben. Und ich bin ganz gut, dann so ad hoc zu arrangieren. Aber ich muss mir das dann immer erstmal kurz vorspielen lassen, um dann zu entscheiden, will ich das eigentlich so oder nicht.
Ja. Bei Streichinstrumenten geht das, weil ich selber ein Streichinstrument spiele. Da weiß ich ungefähr, wo die gut klingen. Bei Bläsern habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt, in Wiesbaden hatte ich einen Bläser, der auch Bassklarinette spielt. Und dann habe ich halt so Zeug für die Bassklarinette geschrieben, in einer Lage, wo die halt total dünn klingt.
Ja.
Da muss man dann nachregeln oder dann doch wieder oktavieren und so. Das ist, das ist auch ist gut, wenn man das drauf hat.
Ja, genau. Also wie gesagt, da habe ich ja zum Glück noch ein paar Jahre Zeit für.
Ja.
Ich bin ja noch jung.
Ja.
Gute Opern zu hören, versäume nie. Ja, da würde ich sagen, Nachholbedarf an meiner Stelle. Die sind leider immer so lang. Ich muss ja auch
üben. Also Opern, das ist was, wo ich auch echt vor noch gar nicht so langer Zeit erst so Interesse für entwickelt habe, so richtig. Opern hat mich auch lange Zeit eher abgestoßen, habe ich mittlerweile große Faszination für. Also weil tatsächlich so auch dieses Künstliche der Oper, das gefällt mir auch einfach sehr gut, dass da Leute singen, statt zu reden. Also das ist ja oft, viele Leute sagen ja, sie mögen keine Musicals, weil sie das so blöd finden, dass da so viel gesungen wird. Ich finde das ja gerade genial.
Ja.
Ich liebe ja auch so Musical-Filme und so. Ich habe mich aber gefragt, also einmal ist es natürlich so, Opern sind oft Standardwerke. Also viele Komponisten haben Opern geschrieben als also neben der Symphonie, das sind dann deren fette Alben. Also es ist ein bisschen wie so Kammermusik, Klavierstücke, das macht man so nebenbei.
Ja.
Und die Oper, aber da kommt alles zusammen. Das ist oft ja so. Deswegen sind Opern auch oft Musikstücke, wo viel drinsteckt.
Ja.
Also zum Beispiel ein Komponist wie Wagner, der eigentlich fast nur Opern geschrieben hat, da sind natürlich so irgendwie, keine Ahnung, diese 10 Bayreuth-Opern, das ist natürlich dann, da ist dann alles drin.
Ja.
Wenn du jetzt bei Chopin, dann musst du natürlich durch hunderte Seiten Klavierliteratur durch. Das ist das eine. Andere Sache, was ich gedacht habe, übertragen auf heute, gute Opern zu hören, versäume nie, das wäre so ein bisschen wie, eine gute Band sehen, versäume nie.
Genau.
Ist das so gemeint?
Ja, ich hoffe mal, weil das, da habe ich ein reines Gewissen.
Ja, genau, aber so wenn Herbie Hancock kommt, dann zieh dir den rein.
Ja, da habe ich ein richtig schlechtes Jazzkonzert gesehen auch. Da habe ich gedacht, hätte ich mir sparen können. Aber muss auch mal sein.
Ja.
Also konnten alle super spielen, aber Stücke einfach richtig scheiße, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Auch dann gegangen. Muss auch mal sein, dann weiß man es wieder zu schätzen, wenn es gut ist.
Ja, finde ich okay.
Ja. Ehre das Alte hoch, bringe aber auch noch dem Neuen ein warmes Herz entgegen. Gegen dir unbekannte Namen hege kein Vorurteil. Ja, so ein bisschen so, ja, das Alte ist gut, aber man sollte jetzt auch nicht zu kritisch mit dem Neuen sein. Wer weiß, vielleicht ist da ja was Geiles bei.
Ja, aber ich werde auch langsam so ein bisschen müde.
Ja.
Das ist jetzt irgendwie so die 10. Regel, die irgendwie so, ja, das Alte und das Neue und sei offen und sei, aber mach da, und dann hör keinen Schrott. Ja,
also, haben wir verstanden, ne?
Wie, also ich habe jetzt mittlerweile ungefähr eine Vorstellung, was Schumann sich für einen Musikertypus vorstellt, nämlich jemand, der so die alten Meister studiert hat, aber trotzdem nicht engstirnig ist. Ja, okay.
Ja.
Ich habe es verstanden. Bla, bla, bla.
Urteile nicht nach dem Erstmal hören über eine Komposition. Was dir im ersten Augenblick gefällt, ist nicht immer das Beste. Meister wollen studiert sein. Vieles wird dir erst im höchsten Alter klar werden. Also da steckt so ein bisschen mit drin, so vielleicht bist du noch zu dumm, um dieses Werk zu verstehen und zu genießen. Für den Schönberg brauchst du noch ein bisschen oder
so. Ja, ist, also das kann ich auch verstehen. Ja. Also, wie gesagt, ich habe mich wirklich bis vor ein paar Jahren nicht für Opern interessiert. Finde das plötzlich interessant.
Und aber Messiaen war immer schon sein Ding, oder was?
Nee, das habe ich ja letztes Mal erzählt. Das machte plötzlich auch Klick. So, das ist, glaube ich, auch normal. Und so, du hast ja jetzt zum Beispiel auch jetzt im Alter große Liebe, weiß ich, zur Reggae-Musik, zum Black Metal hast du entwickelt.
Genau, das ist dann mal. Ja, ich habe so schlecht geschlafen nach diesem Konzert. Ich gehe da nicht nochmal hin. Ich konnte nicht schlafen. Es war so schlimm, was Bilder auf einen einprasselten. Und dann gab es diesen König, der auf zwei Altaren stand und die ganze Zeit mit so einem umgedrehten Kreuz und einem Totenkopf in so einen Totenkopf reingesucht. Es war so, und dann die ganze Zeit Strobo. Also ich habe echt richtig, richtig schlecht geschlafen. Also ich kann es nicht empfehlen, aber es war irgendwie geil.
Ja, aber ich glaube auch, du wirst dann nochmal hingehen und du hast es ja trotzdem erklären lassen. Und es ist halt manchmal so im Leben, da kippt man halt irgendwann in was rein, auch wenn man es vorher schon 10-mal so gestreift hat. Also wie gesagt, ich finde es ein bisschen redundant, aber man soll irgendwie offen sein und vielleicht findet man auch Sachen, dann, keine Ahnung, wie so ein Kind, das mag ja auch erstmal keinen Rosenkohl und dann später doch, ja, bla bla.
Ja.
Irgendwie ist es klar. Ist
aber auch nicht mehr so bitter wie früher. In meiner Jugend war der Rosenkohl noch echt richtig bitter. Und ich habe ihn trotzdem gegessen. Ich habe gegessen, was auf den Tisch kam.
Also bei mir ist die Jugend so lange her, ich habe nur Steckrüben-Eintopf hab ich gegessen.
Im kalten es gab Winter. Doch immer lecker Fingerfood bei dir zu Hause.
Ja. Fischstäbchen. Ja, lecker war's. Ja. Also, ein paar haben wir noch.
Bei Beurteilung von Kompositionen unterscheide, ob sie dem Kunstfach angehören oder nur dilettantische Unterhaltungen bezwecken. Für die der ersten Art stehe ein, wegen der anderen erzürn dich nicht. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen versöhnlich dem Popschrott gegenüber, aber man soll ihn trotzdem identifizieren.
Es ist
wohin sollte man noch was bekämpfen? Ja. Also der ist sich wahnsinnig uneins.
Es wird so ein bisschen elliptisch alles. Ja. Wirkt auch nicht so, als hätte der es am Stück geschrieben oder nachher überhaupt nochmal in eine logische Reihenfolge gebracht. Ja. Weil ich habe auch beim Durchgehen dieser Regeln im Vorfeld ganz oft das Gefühl gehabt, ja warte mal, hättest du die Regeln nicht nach oben packen können? Weil die irgendwie, da hatten wir irgendwie 20 Regeln vorher schon mal sowas Ähnliches. Also da ist auch schon wieder so ein bisschen, ja, E und U.
Genau.
Ja, haben wir alles,
steckt oder? Da irgendwie drin, genau. Ja. Habe ich auch das Gefühl, ja.
Ja.
Melodie ist das Feldgeschrei der Dilettanten und gewiss, eine Musik ohne Melodie ist gar keine. Verstehe aber wohl, was jene darunter meinen. Eine leicht fassliche, rhythmisch gefällige gilt ihnen allein dafür. Es gibt aber auch anderen Schlages. Und wo du Bach, Mozart, Beethoven aufschlägst, blicken sie dich in 1000 verschiedenen Weisen an. Des dürftigen Einerleis, namentlich neuerer italienischer Opernmelodien, wirst du hoffentlich bald überdrüssig. Aha! Die guten deutschen Melodien bitte, nicht dieser italienische Trash, ja? Wir wollen das, die guten deutschen Melodien.
Ja, wird er nicht so meinen, aber natürlich so diese Belcanto-Arie, das war natürlich so leichte Kost, ne? So.
Ja, für mich nicht, ich finde das alles schrecklich. Also ich finde es leichter, jetzt Mozart zu hören oder sowas.
Ja, nur du musst wirklich so verstehen, dass so eine italienische Oper, das war so ein bisschen wie Popmusik.
Ja, das wurde so wahrgenommen, ich weiß.
Ja, genau.
Aber also, für mich nicht nachvollziehbar. Also
man musste im Kontext der Zeit sehen. Also
versuche ich ja gerade.
Wenn ich es jetzt auf heute übertrage, gibt es ja auch, und das ist auch was mich bei Zeiten sehr nervt, weil man natürlich einerseits sagen muss, ja, Melodien sind wichtig und ohne irgendwie eine Melodik geht nichts. Er sagt's ja auch, Bach, Mozart, Beethoven, also auch in eine Bach-Fuge, haben wir ja irgendwann auch drüber gesprochen, besteht ja aus zig Melodien, die auch irgendwie Hand und Fuß haben. Aber so diese Fixierung auf die Melodie ist auch ja was einen bei Zeiten nervt.
Ja.
Beim Publikum. Auch gerade als Jazzmusiker, wo er auch einfach mal abgeniedelt werden will. Und ja, aber das ist ja gar keine Melodie, das kann man ja gar nicht mitsingen und so.
Also das Verständnis von Melodie eines Jazzmusikers, aber da muss ich mich auch mal wirklich regelmäßig wundern. Und da gibt es auch einen tollen Rant von Marvin. Also was Jazzmusiker eigentlich unter melodischem Verständnis verstehen, das fasse ich mir auch manchmal an den Kopf. Also da wird halt oft drüber geredet, als wäre das was wahnsinnig hochzuhalten ist und dann wird halt gegniedelt.
So. Ja, das stimmt. Ja. Da gibt es auch so ein bisschen Widersprüche. So Melody is King.
Yeah. Ja, Melody is King. Und dann
Ja, mich nervt aber auch diese Melodiefixiertheit. Verstehst du das auch? Ich habe da so zwei Positionen. Ich verstehe, dass das wichtig ist.
Ja.
Also ich habe letzte Folge über so 4 catchy Takte aus dem Chopin-Sonatensatz gesprochen, die mir so im Kopf bleiben, während im Rest wahnsinnig viel einfach Arpeggios rauf und runter gejagt werden, die jetzt nicht so in meinem Kopf bleiben. Klar, Melodien bleiben im Kopf, Melodien sind Anker, Melodien sind Ohrwürmer. Ich verstehe, dass das wichtig ist. Aber mich nervt auch teilweise diese Fixierung drauf.
Nein.
Musik ist auch noch mehr als Melodien. Und immer so, ein guter Song ist ein guter Song. Und
ich gehe aber nicht ganz mit. Ich finde schon auch Melodien, ich meine, war auch sehr lange in einem Feld tätig, wo Melodien wirklich sehr stark vernachlässigt wurden.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das geschieht aus einer Angst irgendwie heraus. Und natürlich ist es auch entwaffnend. Melodien sind das, was Musik corny und kitschig machen können.
Ja.
Und da halt den kompositorischen Meisterschliff hinzulegen, ist wirklich auch eine hohe Kunst, an der man feilen muss. So. Also das gilt für alle Musiken, von Popmusik bis klassischer Musik, würde ich sagen, gilt das eigentlich für alles. So. Deswegen gehe ich da jetzt nicht ganz mit. Ich finde schon, die Fixiertheit auf Melodie ist, ich finde es wichtig. Also das wird eigentlich eher zu stiefmütterlich behandelt oft. Oft reicht es so.
Ja, okay.
Es wird so gesagt, ah, reicht doch so.
Ich will dir überhaupt nicht widersprechen. Nur wenn er sagt Melodie, in Anführungsstrichen, ist das Feldgeschrei der Dilettanten. Und gewiss, da sagt er es ja, eine Musik ohne Melodie ist keine Musik. Trotzdem dieses, Melodie ist so wichtig und ich höre die Hook nicht. Das ist ja diese ganze Pest, dieses Fordismus im Popbetrieb. So, ich höre die Hook nicht, es ist nicht catchy genug. Immer so dieser Fetisch. Es gibt so eine Fetischisierung von Eingängigkeit. Oder dass Melodien dann scheinbar ja auch nur diesen Zweck haben, wie so ein Anker ausgeworfen zu werden. Komm, wir holen euch ran mit unseren Melodien. So dieses, also wie, so wie die Sirenen bei Odysseus.
Ja.
Also für mich ist auch sehr viel Musik ganz wichtig und toll, die keine Melodik, jetzt nicht ihre Stärke in der Melodik hat.
Ja, also ich kann ja nochmal von meinem Konzert am Sonntag berichten.
Ja.
Da war wirklich, da stach wirklich gar nichts raus. Also es war einfach einziges Grummeln. Also auf unglaublicher Lautstärke gab es nichts.
Genau, ja, das ist, also das heißt, es gibt ja auch noch was anderes. Also es gibt ja auch Energy und so. Ja. Genau. Also ja.
Suchst du dir am Klavier kleine Melodien zusammen, so ist das wohl hübsch. Kommen sie dir aber einmal von selbst, nicht am Klavier, dann freue dich noch mehr. Dann regt sich in dir der innere Tonsinn. Die Finger müssen machen, was der Kopf will, nicht umgekehrt. Wie verstehst du das?
Ja, habe ich das Gefühl, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Komponieren am Instrument, ohne Instrument, nur Noten, im Sequencer, sich alles vorspielen lassen.
Ja.
Keine Ahnung, gibt's für und wieder. Ich habe jetzt übrigens auch gerade kürzlich in einer Sendung gehört, dass tatsächlich Chopin zum Beispiel immer am Klavier komponiert hat.
Ja, ach was, genau. Ja. Weil ich hatte vorhin gerade gesagt, also macht ja total Sinn.
Ja,
vielleicht also war es in der letzten Folge, wo ich darauf Bezug nahm.
Ja.
Weil halt man merkt, wenn man Chopin spielt, da weiß jemand, wie sich das Instrument anfühlt.
Genau.
Und das ist ja etwas, das scheint Schumann nicht so richtig zu interessieren. Also
ist auch, finde ich, auch legit. Ja. Deswegen hat der, ist ja sicherlich da auch facettenreicher als Chopin in dem, was er schreibt.
Ja.
Und auch symphonisch und sowas oder Vokal. Also der hat ja auch 150 oder mehr Lieder geschrieben. Aber trotzdem, es gibt auch Komponisten, die komponieren am Klavier.
Na klar.
Und es gibt auch Komponisten heutiger Tage, die komponieren am Logic. So, es gibt das und das. Keine Ahnung. Haben wir auch tatsächlich irgendwie schon oft behandelt.
Genau.
Ich verstehe aber natürlich den Wunsch.
Da ist so ein bisschen, I only play what I hear, ein bisschen, das ist so im Jazz, eigentlich steckt da so ein bisschen drin, ich spiele nur das, was du hörst und so, und nicht das, was in deinem Körper ist. Und ich finde immer, Körper, bitte nicht unterschätzen, der Körper ist wichtig. Ich habe auch ein Interview von Salomon Fortner gesehen, der meint, auch für ihn ist es absolut wichtig, das Gefühl des Spielens, so. Also einfach totale Begeisterung darin, wie sich die Finger in Verbindung mit Klang auf dem Keyboard, auf der Tastatur bewegen und wie es sich anfühlt, diese Bewegungen zu machen und so. Das ist ganz, ganz wichtig für ihn. Du wirst ja nicht sagen, der Typ ist unmusikalisch.
Ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen die nächste Regel hat er zumindest mit zu tun.
Fängst du an zu komponieren, so mache alles im Kopf. Erst wenn du ein Stück ganz fertig hast, probiere es am Instrument. Kam dir deine Musik aus dem Inneren, empfandest du sie, so wird sie auch so auf andere wirken.
Da geht's ja aber auch wieder darum, stell dir was vor. Haben wir irgendwie wirklich, glaube ich, vor gar nicht so langer Zeit mal drüber geredet, dass du auch meinst, du schreibst jetzt gerade mal wieder mehr Noten, weniger im Logic. Und keine Ahnung, ich bin auch einfach kein Typ, der so hohen Kompositionsoutput hat, deswegen kann ich da gar nicht so viel
sagen. Also im Logic schreibe ich eh nicht, aber halt nur, dass die Aufnahmeoption immer gleich da ist, wenn man halt ein Stück schreibt am Instrument und halt quasi den Weg der Note nicht geht. Und ich denke, diesen Weg jetzt wieder zu verlängern, ist auch hin und wieder mal ganz ratsam, als dass man immer gleich das Ergebnis hat. Ja, ja. Dann auch immer die gleichen Klischees bedient
eventuell. Mit technischen Hilfsmitteln und mit der direkten Rückmeldung. Wir haben es irgendwie oft betrachtet und ich komme zu dem Schluss, ey, man muss verschiedene Sachen ausprobieren und alles hat seine Phasen. Ist natürlich gut, wenn man es kann, klar.
Ja.
Wenn man nicht komplett aufgeschmissen ist ohne Instrument.
Ja, genau. Es ist sicherlich eine gute Übung, aber es gibt schon eine Verbindung zwischen Instrumentalist sein und Komposition. Also die niemand ja auch bestreiten würde. Also spiel mal Bill Frisell auf dem Klavier. Du wirst merken, dass das was anderes ist. Dass es nicht so gedacht ist.
Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist auch einfach cool, die Option zu haben. Halt, man hat verschiedene Zugänge. Und wenn dann halt das Klavier mal nicht da ist, ist man nicht halt komplett aufgeschmissen. Oder aus heutiger Sicht, wenn Logic nicht da ist, ist man halt nicht komplett aufgeschmissen, sondern kriegt auch irgendwie was hin.
Ja.
Ja. Verlieh dir der Himmel eine rege Fantasie, so wirst du in einsamen Stunden wohl oft wie festgebannt am Flügel sitzen, in Harmonien dein Inneres aussprechen wollen und umso geheimnisvoller wirst du dich wie in magische Kreise gezogen fühlen. Je unklarer dir vielleicht das Harmoniereich noch ist, der Jugend glücklichste Stunden sind diese. Hüte dich indessen, dich zu oft einem Talent hinzugeben, das Kraft und Zeit gleichsam an Schattenbilder zu verschwenden dich verleitet. Die Beherrschung der Form, die Kraft klarer Gestaltung gewinnst du nur durch das feste Zeichen der Schrift. Schreibe also mehr, als du fantasierst.
Also es ist irgendwie so ein Appell an die Jugend zu lernen oder so. Kein Müßiggang. Die Ehrfurcht vor dem, was noch nicht, vor dem noch nicht erlangten Wissen produktiv nutzen oder so. Also ich check's nicht so richtig.
Und dann check's auch nicht.
Da gibt's ja auch diese andere Welt drin. Also da wird's ja wirklich sehr romantisch. Auch.
Ja. Also ich versteh's auch nicht ganz. Ich hab's irgendwie so ein bisschen so verstanden. Schreibe mehr, als du fantasierst. Von wegen so Sachen fertig machen. Auch nicht so viel dudeln. Vielleicht ist das wieder gemeint. Ich weiß es nicht. Schreibt es uns.
Verschaffe dir frühzeitig Kenntnis vom Dirigieren. Sieh dir gute Dirigenten oft an. Selbst im Stillen mitzudirigieren sei dir unverwehrt. Dies bringt Klarheit in dich.
Naja gut, also Adorno und mein Onkel würden dazu was ganz anderes sagen.
Genau, 3, 2, 1. Ich habe nur drauf gewartet, dass du den Take bringst. Ja, habe ich mich so ein bisschen gefragt, was ist das heute? Und da habe ich gedacht, wer ist denn der Dirigent in der modernen, im modernen Ensemble? Der Schlagzeuger. Also sich vielleicht da so ein bisschen mit Rhythmus, wie funktioniert so ein Beat, wie funktioniert eine Form, da kann man viel von lernen. Das ist ja irgendwie auch das, was Dirigenten machen. Formabschnitte klar machen, zählen.
Naja gut, es ist nur so, jetzt gibt's ja wirklich mit meinem Onkel und Adorno Widersprüchler innerhalb desselben Fachbereichs. Also es ist ja jetzt nicht so, wie können wir das übertragen auf, es gibt jetzt in modernen Ensembles, also in Jazzbands keine Dirigenten, brauchen wir nicht und so, sondern es gibt ja wirklich Leute, die sagen, na nee, das Orchester kann super ohne.
Ja, das ist natürlich aber auch auf eine Art Bullshit, darum geht es ja auch hier nicht. Natürlich gibt es Ensembles, die ohne Dirigent funktionieren. Da gibt dann, was weiß ich, irgendjemand anders die Einsätze, also auch jetzt in klassischen Ensembles.
Aber es geht ja auch nicht um, vielleicht nicht um das Orchester, sondern in dem Fall um den Ausübenden, den Dirigenten, vielleicht so, der soll ja lernen. Und das Dirigieren soll ja dir Erkenntnis bringen.
Ja, genau. Und das stimmt deswegen, ja auch, genau. Ja. Und deswegen sage ich ja, sich mit Schlagzeug beschäftigen, macht vielleicht Sinn. Und für Schlagzeuger wäre es, ist es ja dann wiederum umgekehrt sinnvoll, ein Musikinstrument zu lernen. Kleine Spitze.
Also Schlagzeuger mussten, in Amsterdam mussten die alle auch was anderes irgendwie.
Ja, ist auch richtig. Gerne.
Was hast du eigentlich mit den Schlagzeugern? Die verlieren wir langsam irgendwie komplett unter den Impros, habe ich das Gefühl. Weil du irgendwie immer gegen die Schlagzeuger
bist. Ich finde es aber so witzig. Ich habe mich neulich wieder an diesen guten Witz erinnert. Wie nennt man jemand, der mit Musikern rumhängt? Schlagzeuger. Okay. Ja. Und das ist, finde ich, einfach herrlich.
Immer lustig. Ja, da kamen schon bitterböse Zuschriften.
Ja, und aber.
Sehr enttäuscht.
Wir lieben Schlagzeug.
Ja, wichtigste Instrument. Für mich.
Ja.
Für mich ist das Wichtigste. Ihr könnt von Felix keine Liebe erfahren, aber von mir umso mehr. Deswegen meldet euch bei mir, wenn ihr was dazu zu sagen habt.
Ja.
Ich bin eigentlich auch gefühlter Drummer.
Ja. Drummer der Herzen.
Sieh dich tüchtig im Leben um, wie auch in anderen Künsten und Wissenschaften. Puh, eigentlich viel zu tun, oder? Bei Schumann hat man echt viel zu tun. Jetzt soll man auch in die Wissenschaft und so, ey, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. Das ist nicht mein Steckenpferd. Jetzt Chemie auch noch und solche, die homologe Reihe der Alkane, Alkene und Alkine.
Also Robert Schumann ist ja wirklich so ADHS im Endstadium. Der hat ja auch einen Doktor in Jura und literarisch hochgebildet und noch eine eigene Zeitung und so. Das ist, und dann noch Klaviervirtuose werden wollen und Superkomponist und so. Also tierischen Output. Der ist natürlich,
konnte das
da leisten. Ging's ab. Ja, aber sieh dich einfach um. Das ist ja so ein bisschen wie er hatte doch vorhin die Netflix-Regel, dass man auch mal was anderes macht. Kein Fachidiot sein.
Ich glaube, Joshua Redman auch Arzt.
Ja.
Oder auf jeden Fall Medizinstudium oder sowas. Wir hatten auch so einen Typen, der hat Chemie studiert nebenher oder hat er es schon abgeschlossen oder so, hat einen Doktor in Chemie und dann konnte er auch noch wahnsinnig gut Jazzklavier spielen und so in Holland. Das hat mich richtig genervt.
Ja, Heiko Fischer, schöne Grüße, mit dem ich studiert habe. Der hatte auch irgendwie einen Physikenabschluss, glaube ich. Das gibt's manchmal.
Liebe Grüße.
Schöne Grüße, liebe Grüße, ja.
Aber der spielt hoffentlich nicht so gut dann auch. Oder spielt er auch
spielt
noch
super. Richtig?
Der spielt
Na
auch
klar.
noch gut.
Na klar.
Ah, Frechheit.
Keine Frage. Das gibt's immer ab und zu mal. Ja, weil Schumann wollte gar nicht Jurist werden. Ne? Das war irgendwie vom Haus aus. Das wurde ihm von zu Hause so aufgedrückt.
Okay. Sollte noch was Anständiges lernen.
Richtig.
Die Gesetze der Moral sind auch die der Kunst.
Weiß nicht. Habe ich auch ein Fragezeichen.
Verstehe ich nicht. Vor allem, ich habe sofort gedacht, so die Vertreter der atonalen Musik müssten doch hier vehement widersprechen. Aber, also, dass sozusagen das Gute in der Musik auch das Gute in der Kunst ist und so, dass das, was sich auflöst, in moralisch gesehen, auch in der Musik. Ich verstehe es einfach nicht, ich check's nicht.
Da halte ich es mit Wojciech. Der sagt nämlich zum Hauptmann, der ihn belabert, sagt dann, wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld, Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal einer seinesgleichen auf die Moral in der Welt. Sage ich auch, wir als arme Leute, was kümmern wir uns um Moral und dann auch um diese Regel. Keine Ahnung, nein, ich weiß es nicht. Spaß beiseite.
Durch Fleiß und Ausdauer wirst du es immer höher bringen.
Ja. Ja, no shit. Okay.
Also du wirst ein besserer Musiker. Du wirst dann schneller spielen können, besserer Musiker, das auf jeden Fall, da gehen wir mit.
Ja,
vielleicht hast du nicht mehr Geld auf dem Konto, aber.
Also, ja.
Also, darum geht es ja Schumann auch nicht.
Ich möchte hier da doch nochmal, das vielleicht als Anlass nehmen, mal die Form dieser Regel zu kritisieren. Die sind einfach sehr schlecht strukturiert. Also, es ist erstmal oszilliert halt da so von vorne nach hinten und zieht da immer so Bögen, also so eine Art Rondo.
Ja.
Lebenshilfe, Rondo.
Ja, mussten das wirklich 60 Regeln sein, wenn er sich so oft wiederholt. Jetzt,
ne? Ja, und dann, um kurz vor Schluss nochmal bei so Ultra-Allgemeinplätzen anzukommen. Also als nächstes kommt wahrscheinlich, putzt dir die Zähne und wischt dir den Arsch ab. Also ist so ein bisschen, ja gut, wir haben es verstanden,
Robert. Nein, aber so ähnlich.
Ja.
Aus einem Pfund Eisen, das wenig Groschen kostet, lassen sich viele tausend Urfedern machen, deren Wert in die Hunderttausende geht. Das Pfund, das du von Gott erhalten, nutze es treulich.
Ja.
Ja, also das Wertvollste, was du hast, das hast du schon. Dich, ja. Ne, dein Körper. Ich glaube, ja. Es gibt jetzt so ein Buch von Julia Enders, die das auch so eine ähnliche These vor sich herträgt. Ja. Und dann dagegen rechnet, was der Mensch kostet, wenn man ihn nachbauen würde, wie teuer das wäre.
Ja.
So, und du musst ja gar nichts dafür bezahlen, du hast es schon. Du musst es halt nur nutzen. Ganz guter Gedanke aber, finde ich. Mag ich ganz
gerne.
Ohne Enthusiasmus wird nichts Rechtes in der Kunst zu Wege gebracht. Ja, stimmt.
Ja, also, ja gut, das ist vielleicht so ein Plädoyer für so Ehrenamt, habe ich gedacht. Oder auch für so selbstverwaltete Jugendzentren, finde ich ganz gut.
Es geht um Kunst.
Ja, aber es steckt schon so richtig drin, also ohne Enthusiasmus, so von wegen, ja, engagier dich, nicht immer die Hand aufhalten, auch mal.
Ja, ich höre natürlich drin, es muss Leute geben, die was auch die Beine stellen.
Ja, genau. Und da gehören natürlich auch die Künstler zu, nicht immer die volle Gage verlangen.
Ja, ja. Also man soll sich nicht auf die
Garantie verlassen.
Garantiegage verlassen oder was? Oder nicht auf die
Kunst braucht Überzeugungstäter, sagte. Das kann man jetzt ihm so oder so einen Strick draus drehen, finde ich. Aber haben wir auch schon öfter gemacht. Aber also ich wollte nur andeuten damit jetzt, gerade wenn man solche Regeln immer ökonomisch betrachtet, hast du ja vorhin bei anderen Regeln auch, dann wird dann auch schnell problematisch. Aber übrigens, interessant, das Album für die Jugend 1848, wenn ich mich nicht irre, also wo diese Regeln drin sind, das ist, glaube ich, im selben Jahr erschienen wie das Kommunistische Manifest.
Ah, siehst du wohl.
Ja, lass mich mal kurz gucken. Ja, nämlich auch nur 1848, guck mal. Das ist also das heißt alles Full Circle. Was hat das miteinander zu tun?
Also ich finde, es widerspricht so ein bisschen den vorherigen Appellen an die Zurückhaltung. Also man muss sich für Enthusiasmus ja schon gut finden müssen und so. Das ist nicht ganz so gut kombinierbar, diese beiden Aussagen.
Ja, aber umso besser ist die nächste, weil da kommen wir nämlich wieder ins Ökonomische.
Die Kunst ist nicht da, um Reichtümer zu erwerben. Werde nur ein immer größerer Künstler. Alles andere fällt dir von selbst zu. Ja, es ist halt, weiß ich nicht. Ja. Also, schön wär's, ja.
Ja, schön gedacht.
Schön gedacht, ja.
Ja,
es geht den meisten Musikern wirklich nicht darum, Reichtümer zu erwerben, würde ich auch sagen. Sondern eher um das nackte Überleben.
Ja, wenn man sich halt vorstellt, Robert Schumann schreibt diese Regeln, zu Hause läuft's nicht.
Ja.
Clara muss dann mit der Pferdekutsche durch die Gegend fahren, um da irgendwie mit ihren Konzerten Kohle einzuspielen. Hätte eigentlich auch mehr Bock auf Üben, keine Ahnung. Und Schumann schwurbelt da vor sich hin. Ja, dann ist das vielleicht auch so eine Durchhalteparole. Ich bin ja ein Künstler.
Nur erst, wenn dir die Form ganz klar ist, wird dir der Geist klar werden.
Habe ich nur drunter geschrieben, ja klar.
Ja klar, Form der Musik oder was, der Kunst, keine Ahnung. Vielleicht versteht nur der Genius den Genius ganz. Okay, das ist vielleicht ganz gut, weil woran erinnert uns das? Adornos Hörertyp.
Ach so.
Der Experte, wobei Schumann wohl von einem ausgeht, der selber auch spielen kann. Und dem zollt Adorno ja überhaupt keinen Respekt, weil er durch seine Fertigkeiten objektives musikalisches Urteilsvermögen eingebüßt hat. Also es ist eigentlich nochmal eine neue Art Hörertyp. Der halt selber gut spielen kann, aber auch alles verstehen kann. Und so, den hat Adorno nicht mitberechnet. Oder beziehungsweise er glaubt nicht an ihn.
Also ich möchte mir wirklich so ein bisschen vorstellen, bei diesen Regeln, dass Schumann die so an einem Abend in einem Rutsch runtergeschrieben hat und sich dabei irgendwie hart einen reingestellt hat. Und dann hat er, man merkt dann so bei Regel 40 jetzt, schreiben wir nochmal Regel 10 anders formuliert auf. Ja. Und so gegen Ende ist so ein bisschen wie so Dinner for One, dass dann am Ende so, nur der Genius versteht den Genius. Ganz. Dann werden noch mal so Sachen rausgehauen, kurz vor Schluss.
Ja, die haben sich doch ordentlich auch mal einen reingelötet, auch so E.T.H. Hoffmann und so, das war Ultra Kiffer.
Ja.
Und da kommst du ja mit diesen Welten, ist ja klar, dass du da irgendwie dann im deutschen Wald irgendwie dich verlierst.
Ja, natürlich muss man auch sagen, diese Welt des Robert Schumann mit seinen Maskenbällen und seinen alter Egos, das hat auch schon was sehr Psychedelisches, muss man sagen. Ja. Gibt auch die Waldszenen, Klavierwerk. Gibt dann auch die Papillons, das ist so ein Stück, wo so kleine Elfen durch die Gegend tollen in seiner Fantasiewelt und so. Ja, vielleicht psychedelisch. Chopin wiederum ja gerne mal so wegen den Schmerzen gerne mal so ein paar Opiumtropfen. Ja. Zwischendurch. Das hört man, finde ich, auch in der Musik. Deswegen vielleicht auch diese Nähe zu Bill Evans, ja, in der Musik von Frédéric Chopin, ja, so dieses leicht opiathafte,
ja,
wie ein
Schumann. Narkotische.
Ja, narkotisch, genau. Ja, total. Ja. Also ich will an den röchelnden Trauermarsch erinnern. Ja. Und wo Robert Schumann eher psychedelisch. Ja. Da geht's. Ja, eher Kiffer. Sicherlich auch E.T.A. Hoffmann. Weiß ich genau, wie zeitlich die ineinander hängen. Aber sicherlich, da gibt's auch
ähnliche Interessen offensichtlich.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also, ja, der Genius versteht nur der Genius ganz.
Es meinte jemand, ein vollkommener Musiker müsse imstande sein, ein zum ersten Mal gehörtes, auch kompliziertes Orchesterwerk wie in leibhaftiger Partitur vor sich zu sehen. Das ist das Höchste, was gedacht werden kann. Okay, das hatten wir auch schon.
Ja.
Weinen, wenn man auf die Partitur blickt. So, das ist sozusagen das Bild eines Künstlers, das er irgendwie formen möchte. Ne? Du hast die Partitur vor dich, ohne alles andere, in einem weißen, leeren Raum. Du fängst an zu weinen, weil du es so wunderschön findest.
Ja, Moment. Also was da drin steckt, ist so ein bisschen eine Mahnung. Lass dich davon jetzt auch nicht verrückt machen, wenn das dir nicht so geht. Das finde ich nämlich ganz, weil er sagt, es meinte jemand, also jemand hat mal gesagt, dass ein vollkommener Musiker, der müsste das.
Ja.
Der müsste das Orchester wie eine Partitur vor sich sehen.
Ja, gut, und aber andersrum stimmt wahrscheinlich. Satz
zu, aber er sagt
das Höchste, was gedacht werden kann.
Das ist das Höchste. Das ist das alle. Das ist Meisterlevel.
Okay.
Das ist 10 von 10.
Ja, wir wollen ja 10 von 10, oder? Wir wollen ja Schumannsche Prädikat.
Ja, meinetwegen. Ja. Okay. Also, ja, es dreht sich so ein bisschen um sich selber, aber das ist jetzt zum Glück letzter Punkt.
Es ist des Lernens kein Ende. Ja, deswegen weitere 500 Folgen, 1000 Jahre LK Jazz. Ihr werdet immer weiter mit uns lernen.
Ja. Ah, lustig, das fällt mir jetzt wirklich erst im Durchlautlesen auf, wie redundant und konfus das alles ist. Hat mir aber Spaß gemacht. Und wir, könnte ich mir vorstellen, hören uns dann vielleicht zu einem anderen Thema nächste Woche.
Ja, würde ich auch sagen. Ich muss noch kurz dazu sagen, zum Letzten, auch da hat mein Onkel widersprochen.
Ja.
Der meinte durchaus, dass es Lernen an der Musik ein Ende gäbe. Und zwar wollte ich mal verkuppeln mit einer, also das war eine Oboistin, mit der ich studiert hatte, die war sehr interessiert daran, bei ihm Unterricht zu nehmen, weil er in einem krassen Orchester gespielt hat und dachte, er hätte einiges drauf. Und da habe ich ihn gefragt und er meinte, nee, du musst doch irgendwann dein Instrument können. Was soll ich denn da noch beibringen?
Ja, auch gut. Ja, fair.
Faire Haltung, würde ich auch sagen. So macht er nicht.
Ja.
Entweder kannst du es oder nicht.
Stimmt. Also so gesehen, das hatten wir letzte Folge schon mal bei einer anderen Regel, so von wegen, wann ist genug? Wann ist genug? Du hast ja gesagt, 10 bis 30 Minuten Technik reicht.
Ja.
Und dann könnte man vielleicht ist das auch alles Geschwurbel, so lebenslanges Lernen und der Superkünstler. Vielleicht sagt man doch einfach an irgendeinem Punkt, dir reicht jetzt.
Reicht jetzt, du hast alles drauf. Ja, vor allem bei der Oboe, also ich meine, hallo.
Ja, aber auch einfach so, ich kann jetzt alle Griffe.
Ja.
Peter Borsch, durch alle Griffe
drauf. Alle Griffe, ja. Ich kann H, ich kann D.
Ja, warum
mit
jetzt?
Einer 7,
warum?
Große 7, kleine 7.
Ist auch Stress. Ich finde auch, also vielleicht müssen wir da auch nochmal Plädoyer am Ende. Vielleicht auch einfach mal chillen. Auch nicht immer so dieses, es muss doch weiter, ich muss noch höher hinaus. Aber Leistungsverweigerung auch, hat ja auch was Progressives zu sagen. Es reicht.
Ja, genau. Und uns reicht es jetzt auch. Wir verabschieden uns.
Ja, mit dieser Folge. Danke.
Ja. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja. Bye, bye.
Ciao.